Liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich auch fast sagen, im Sinne der alten gemeinsamen Zusammenarbeit und Arbeit überhaupt. Ich freue mich erstmal für das Interesse, das Sie an diesem Industriezweig haben. Die Schuhindustrie der DDR und die in ihr integrierten Teilindustrien haben eine bewegte Geschichte hinter sich. Ich war dann schließlich der 6. Generaldirektor innerhalb von 30 Jahren. Und die Verschleißquote war enorm. Das lag daran, nach meiner Einschätzung, dass die Schuhindustrie aufgrund ihrer substanziellen technisch-technologischen Ausstattung, ihrer technologischen Prozesse, in dem eigentlichen Textilministerium für Leichtindustrie fehlplatziert war, beziehungsweise dort in seiner Problematik überhaupt nicht verstanden und erkannt worden ist. Die Leichtindustrie bestand bekanntlich aus 14 Kombinaten. Davon waren 10 Textilkombinate und 4 sonstige. Die 4 sonstigen waren das Kombinat Schuhe, das Kombinat Lederwaren, das Kombinat Kunstlederpelze in Leipzig und später dann das Kombinat Solidor Heiligenstadt mit seinen über 20.000 Kleinmetallwarenprodukten. Wir haben es dann irgendwann mal zusammengetan. Die 4 sonstigen und haben die Organisation Notex gegründet, nicht Textiler, mit einer geheimen Solidarvereinbarung, die dazu führte, dass im entscheidenden Fall die Reißverschlüsse bei Schuhen und bei Zelten und bei Schlafsäcken landeten und nicht in der Konfektionsindustrie. Es war also eine Frage auch der persönlichen subjektiven Solidarität, der Bündnispolitik, des Miteinanderumgehens, das eine große Rolle gespielt hat, um den allgemeinen Kämpfen der DDR-Wirtschaft zu überstehen. In diesem Problemkreis liegen viele Aussagen, die man treffen könnte, aber das ist sicherlich nicht die Angelegenheit. Zu Beginn, als ich also in die Schuhindustrie, dann also in die höhere Leitung eingestiegen bin, waren es 24.000 Beschäftigte, ausschließlich die sogenannten angeleiteten Schuhbetriebe. Ich habe, wie gesagt, als 8-Klassenschüler die Lehre in der Schuhfabrik begonnen. Mein Vater war also in der Schuhindustrie groß geworden. Wir waren auch sozial in keiner so günstigen Situation aufgrund unserer Herkunft. Und von daher meinte er, der Älteste muss anfangen, mit was zu arbeiten, zu verdienen. Und er riet mir, da man Schuhe immer braucht, mich ebenfalls diesem Produkt zuzuwenden. Mit der Aussage hat er zweifelsohne recht gehabt. Was er nicht verblicken konnte, ist, dass Europa nicht mehr gewillt ist, sich mit der Fusselarbeit der Schuhherstellung zu befassen. Das ist ein Prozess, und insofern möchte ich das vorausschicken, der in Europa schon längere Zeit stattgefunden hatte, weit vor der Wende. Und es ist also nicht so, dass die DDR-Schuhindustrie zugrunde gegangen ist, ja, die übrigen, weil die Wende gekommen ist oder weil man uns mutwillig vernichtet hat. Vor uns hatte man die BRD-Schuhindustrie fast vollständig vernichtet. Im Jahre 1949 umfasste die bundesdeutsche Schuhindustrie, ich rede heute von der altbundesdeutschen Schuhindustrie, 230.000 Beschäftigte ohne die Vorstufen wie Lederherstellung, wie chemisch-technische Erzeugnisse, wie Schuhmaschinenbau. Und zum Zeitpunkt der Wende hatte die BRD noch 30.000 Beschäftigte. Der Rest war bereits liquidiert im Rahmen der europäischen Strukturpolitik. Von daher hatte ich ja auch auf dem Plenum, also dem Plenum im Dezember, gesagt, als es darum ging, die Fragen der Produktivität, der Vergleichbarkeit, der Wettbewerbsfähigkeit zu bewerten, habe ich ja gesagt, die bundesdeutsche Schuhindustrie ist diesen Wettbewerb überhaupt nicht eingegangen. Sie hat ihn gar nicht angetreten, weil die Gesetzmäßigkeiten deren Handels ganz anders sind. Die haben die Buden zugemacht und sind jetzt also abgehauen, diejenigen, die überstanden haben. Und das ist bis heute noch so. Die Traditionsnamen, die also in Deutschland noch rumflattern, sind also alle im Besitz von Händlern. Salamander hat ja dann kurze Zeit nach uns auch den Geist aufgegeben, obwohl es auch heute noch Salamander-Schuhe gibt, die aber von einer Handelskette meines Wissens geahnt getragen wird. Das heißt also, alles, was deutsche Schuhnamen sind, sind im Grunde genommen also gekaufte Markennamen von nicht mehr existierenden Fabriken. Von da wollte ich also sagen, dass also der Untergang der Schuhindustrie überhaupt keine Frage der technisch-ökonomischen Fähigkeiten war, sondern ganz einfach eine Frage, dass die westeuropäische Produktionsweise manuell arbeitsaufgängliche Prozesse überhaupt nicht in ihrem Fokus hat. Und die Schuhindustrie ist ein manuell aufwendiger Arbeitsprozess. Es gehören ca. 100 Einzeloperationen dazu, um einen Schuh komplett herzustellen. Um einige Zahlen zu nennen, alleine im Nähen der Schuhoberteile, wir nennen das den Schaft, kommen bis zu 60 Spezialnähmaschinen, verschiedene Spezialnähmaschinen zum Einsatz. Nur mal nicht alle 60 am gleichen Schuh, aber innerhalb einer Schuhkollektion ist es also nötig, bestimmte spezielle Einzeloperationen und Gestaltungselemente mit ganz speziell dafür entwickelten Maschinen zu bewerkstelligen. Und das macht alleine schon deutlich, was alleine der Komplex Nähen technisch bei Schuhen bedeutet. Nämlich 60 verschiedene Arten zu nähen, mit unterschiedlicher Technik, unterschiedlichen Zeitaufwendungen. Ich sage das deshalb, weil das alleine schon deutlich macht, dass in der DDR-Planmethodik der Minutenfaktor für dieses Thema nur Schuhoberteil hinten vorne nicht reinpasste. Denn wir wurden geplant nach Arbeitsminuten insgesamt, nach Durchschnittsaufwendung insgesamt, und da hat auch niemand Rücksicht genommen. Und da sah die Bilanz auch nicht vor, ob wir in diesem Moment über eine Sandale oder einen knielangen Damenstiefel reden. Das ist planungstechnisch nicht beachtet worden in der Staatsplanung. Sind die Bilanzpositionen Straßenschuhe und Hausschuhe als Staatsplanposition nomenklaturmäßig erfasst worden? Es sind als Staatsplanposition nicht erfasst worden Arbeits- und Sicherheitsschuhwerk und Sportschuhwerk. Damit sage ich gleich, aus der Hülle geplaudert, das waren noch nicht die Positionen, die mich sonderlich aufgeregt haben, weil hier der Staatsplan auf Lösungsnomenklatur gar nicht auftauchten. Von daher konnte ich also in der Not durchaus bei 100.000 Arbeitsschuhe in Handschuhe umtaufen, beziehungsweise gestalterisch verändern, was technologisch nicht so problematisch war, und konnte mich dort also auf der Staatsplanstrecke in die Planerfüllung retten und habe die andere Sache hängen lassen. Und die hat sich dann die Politik nicht so dramatisch gekümmert. Die Unterpositionen dann in Herren, Damen und Kinder waren schon eine Frage der Ministerbilanzen, und diese Unterpositionen dann wieder in Sandalen, Halbschuhe, Torteras, Bems etc., also diese gesamte Nomenklaturbreite, war schon Generaldirektor in Nomenklatur. Und da können Sie sich ungefähr eine Vorstellung machen, wie weit entfernt dann die Konsequenzen dieser Planungsstrukturen von den staatlichen Gesamtplan her war. Und das zu beherrschen und beherrschbar zu machen, war im Grunde genommen das Hauptproblem, neben den Vorstufensicherungen, überhaupt des existenziellen Bestehens dieses großen Produktionskomplexes. Das zweite große Problem stand darin, dass, und das habe ich theoretisch, habe ich ziemlich stark gearbeitet, dann in gewisser Weise auch theoretisch ausgearbeitet und dann auch praktiziert, dass jeder Industriezweig, so habe ich es also terminiert, einen spezifischen Reproduktionsalgorithmus hat, einen Jahresreproduktionsalgorithmus, der produkt- und zweigspezifisch, vor allem bei einer Saisonproduktion und bei einer Modeproduktion, wie wir es waren, natürlich meilenweit von den Planungsstrukturen des Jahresstaatsplanes abwich. Das heißt, der Beginn einer Schuhkollektion, die, sagen wir, am 1. Januar beginnt zu produzieren, liegt Monate im Vorzeitraum. Und ich habe immer so deutlich gesagt, also wenn wir über die Planerfüllung 1990 rechnen, möchten wir daran denken, dass wir dreiviertel Jahr vorher in Argentinien die Rinderhäute verladen werden müssen. Und die müssen vorher in Buenos Aires ersteigert werden. Und wenn die Raubfußkommission die Mittel nicht freigibt, für ein Jahr lang, dann können wir reden, was wir wollen. Das Schiff kommt nicht mehr. Und dann machen wir die Gerbereien zu und ein paar Wochen später die Schuhproduktion. So. Und diese Verständigungsfragen, das planmethodisch durch die Instanzen zu bringen, zum richtigen Zeitpunkt und nicht irgendwo vor heute, sondern für die gesamte Palette aller am Produkt schuhbeteiligten Materialien, der Schuh ist mit Abstand das Bekleidungsgut mit dem weit verzweigtesten und vom Materialkern am weitesten gestaffelte Konsumgut überhaupt. Und diesen Jahresreproduktionsalgorithmus zum richtigen Zeitpunkt in Gang zu bringen, erforderte sich von der Jahresstaatsplanung der DDR zu entfernen. Und das habe ich in aller Konsequenz gemacht. Ich habe begonnen, Pläne auszuarbeiten zu einem Zeitpunkt, weil ein Jahr, wo ich also überhaupt keine staatliche Aufgabe oder staatliche Auflage hatte und noch nicht brauchte, weil mir sowieso klar war, also 5-Jahr-Plan, wie groß die Anforderungen im jeweiligen Plan ja sein werden. Und ich konnte auch ungefähr einschätzen, wie die Strukturen sein würden, die der Handel uns abverlangen würde. Das war also keine Frage, dass ich warte, bis mir jemand als valide Zahl durchwinkt, die also eine bestimmte Größe hatte. Da war nichts mehr zu retten, wenn die Zahlen gekommen sind. Wenn im Juni eine staatliche Aufgabe kam, war an der Kollektion im ersten Halbjahr nichts mehr zu retten. Da war der Zeitpunkt lange verstrichen. Und dazu kamen dann noch die Praktiken des DDR-Handels, die bewältigt werden mussten, weil die Mechanismen ja die waren, und jetzt kommt ein Unglück zum anderen. Nach der Herbstmesse fand die Binnenhandelskaufhandlung statt, was übrigens von der Organisationsweise eine große Erfahrung ist, die man positiv bewerten muss. Auf der Grundlage einer Koordinierungsvereinbarung zwischen mir und dem Generaldirektor des zentralen Warenkontos verschult hätte waren. Das Hauptding war, dass wir zwei Jahre noch befreundet wurden, weil zwischen Industrie und Handel nicht unbedingt der typische Fall war in der DDR. Sodass wir also aufgrund dieser Kooperationsvereinbarungen den Verkauf von ca. 20, 25 Millionen Verschulden mit einem Dokument geklärt haben und das dann bloß noch in den einzelnen Kaufhandlungen abgearbeitet ist. Aber das fand immer wieder statt. Dazwischen waren die Aktivitäten der Koalitionsvorbereitung, dazwischen war die Arbeit meines Freundes Professor Wilfried Meyer, der die Arbeitsgruppe leitete, mit denen die Schuhe gepreist wurden. Eine gigantische Arbeit, die da geleistet worden ist, oder eine Arbeit, bei der ich dem Wilfried Meyer, muss ich ja sagen, über viele Jahre zu Dank verpflichtet war, weil er immer auf meiner Seite war, wenn es darum ging, bestimmte Fragen so zu entscheiden, dass ich den volkswirtschaftlichen Vernunftprämissen weitestgehend gerecht wurden, unter der These stabile Preispolitik. Denn diesen Spagat musste man bei der Gelegenheit ja in irgendeiner Weise organisieren und überstehen. Ich komme zurück also zum Kaufhandlung im Oktober, fand die Kaufhandlung statt. Und ich muss mal wissen, dass zu diesem Zeitpunkt eine Kaufhandlung stattfand, unter Kontrolle eines zentralen Versorgungsstabes, bei der die Schuhe nach Artikeln und Farbe auf einen Stichtag in konkreter Menge vertraglich zu binden waren. Zu einem Zeitpunkt, wo ich überhaupt nicht wusste, ob ich überhaupt BVC kriege. Fünf staatlichen Firmen. Und da rede ich nicht von den 36 Arten BVC-Granulat, die es gab. Und ich rede schon gar nicht von den Farben, in denen das Granulat zu produzieren war. Und jetzt rede ich mal nur das BVC-Granulat. Als eine Möglichkeit, Sohlen herzustellen, die andere ist also Gummi zu verarbeiten, das war Original-Kautschuk oder synthetischen Kautschuk, die dritte Art ist, oder die vierte Art ist, Polyurethan zu verspritzen. Und dann gibt es noch die Hartplattenwerkstoffe. Also ich habe zehnerlei verschiedene Rohstoffe. Davon allein die verspritzbaren, also in breiten Kollektionen, und die chemische Industrie war technologisch ja nicht imstande, sich in der Produktionsstruktur und Organisation mit dieser Farbskala auseinanderzusetzen. Also wenn in Bitterfeld die PVC-Granulate eingefärbt worden sind, hatten die ja Anlagen zu vertreten, wenn einmal, sagen wir mal, wieder krass schwarz gelaufen war, konnte man alle römischen Farben vergessen, weil schwarz mit Ruß gefärbt worden ist. Und die Säuberung der Maschine hätte Wochen gedauert. Also auch die Produktionstechnologie der chemischen Industrie mussten also bei unserer Betrachtung eine Rolle spielen, dass wir ungefähr wussten, in welcher Reihenfolge wir welche Farben verkaufen, weil wir wussten, die chemische Industrie kommt nie hinterher, wenn wir das durcheinander organisieren. Das war also komplizierteste vorbereitete Abstimmung, die wir dann mussten. Und ich wiederhole jetzt nochmal, das mussten wir auf Punkt und Komma unter Vertrag nehmen. Und dann begann die Produktion in den Gerbereien, wurde die dargestellt, wir reden über Vorlauffristen, also die schon noch erlebt waren. Während wir Schuhe verkauften, liefen also im Prinzip schon in der Gerberei die Lederproduktion in den entsprechenden Farben. Die Schuhe wurden vor gesamtes Halbjahr verkauft. Das ist eigentlich eine privilegierte Geschichte, dass ich mit einem Schlag meinen größten Kunden, der 20 Millionen Paar Schuhe verkaufe. Das ist darum, hat mich die halbe Welt beneidet, wenn die da mit ihren kleinen Mengen irgendwo auf dem Markt gekämpft haben. Das war privilegiert. Die Kehrseite dessen war die operative Planerfüllung und die Vertragserfüllung. Und die Vertragserfüllung der Reichsbetriebe war der Steckenpferd des Ministers für Handel und Versorgung. Und aus seinen Betreibern auch der Regierung und so weiter des Politbüros. Und da muss ich mal sagen, gab es natürlich dann Herren, die das Geschehen natürlich zuweilen dramatisch zugespitzt haben, weil selbst wenn man nicht mengenmäßig Planschuldner war, sondern anstelle der einen Schuhe andere geliefert hat, weil das einfach die Farbreihenfolgen dann durch irgendwelche Vorkommnisse in der chemischen Industrie durcheinander gekommen sind. Also ich erwähne mal ganz nebenbei, wir haben die Waggons, zum Beispiel bei PVC für Bitterfeld, wir haben die Waggons über die Reichsbahn im Einzelnen verfolgt, um zu wissen, auf welchem Gleis die stehen, damit es an Blinden waren und der Produktion weitergeht. Die Plandurchführung war in der Tat also fast schon ein militärisch organisiertes Unternehmen. Wenn ich also anstelle von einer Farbe eine andere geliefert habe, obwohl der Artikel gleich aussehend war, im Prinzip bloß eine andere Nummer hatte, waren das Vertragsschulden mit Vertragsstrafen. Die Vorauslieferungen, die dafür stattgefunden haben, wurden überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Daraus ergaben sich teilweise dramatische Zahlen des Ministeriums für Handelsversorgung über bestehende Vertragsgestellte der Schuhindustrie, von denen man ableiten konnte, dass der Markt zusammenbricht, obwohl in Wahrheit wir einen enormen Planvorsprung in der abgesetzten Produktion hatten. Diese Feinheiten des täglichen Existenzkampfes muss ich deswegen betonen, weil sich daraus teilweise Trugschlüsse und Maßnahmen abgeleitet haben, die nicht geeignet waren, die systematische und methodische Abarbeitung überhaupt der Grundaufgaben zu erledigen. Und wir haben wirklich wie die Berserker gearbeitet, nur in dem Bemühen, da nicht auffällig zu werden und uns eine Arbeitsgruppe vom Hals zu setzen. Dann würde man getrost jede vernünftige Arbeit beiseite legen. Und ich muss auch sagen, es hat sich im Laufe der Zeit dann auch wirklich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen uns und dem Großhandel entwickelt. Und am Ende haben wir in diesem Bereich Maßnahmen durchgeführt, die so aussahen, dass wir protokolliert haben, dass gleichwertige Schuhe geliefert worden sind und wir alle die Verträge dann praktisch als definitiv erfüllt abgehandelt haben, während über Zentralämter für Statistik die Regierung die Einzeldifferenzen zusammengezählt hat. Das heißt also, im Grunde stand die Welt in der Mitte vom Kopf. In der Regierung wurden Einzelpositionen als Differenzen abgerechnet und wir machten auf unserer Ebene, haben das dann also praktisch kompensiert und ausgeglichen. Diese Atmosphäre hat also in unterschiedlicher Stärke immer über der Schuhindustrie gehangen und über das ganze System war eben oftmals dann der Grund dafür, dass die Leitung der Schuhindustrie unter enormen kritischen Druck geraten ist und ist eine Komponente des enormen Kaderverschleißes in dieser Industrie. Und ich bewerte auch meine frühe Berufung und die Funktion nicht nur die Frage, dass ich also das Problem hatte, frühzeitig mich mit der Materie zu beschäftigen, sondern es war ganz einfach Kader machen, es war niemand mehr da, der das machen konnte. So. Und von dort, ein zweites großes Thema war nun diese Kooperationsstruktur, die sich mit dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt ständig verschoben hat. Aber daran habe ich praktisch theoretisch gearbeitet und habe den Begriff der Kooperationsnahtstellendefinition, ein endloses Wort, erfunden. Das heißt also, eine Definition herbeizuführen, und das wäre eigentlich staatsleitende Angelegenheit gewesen, zu beobachten und zu definieren und auch zu prognostizieren, wie sich in Abhängigkeit vom technischen Fortschritt die Kooperationsinhalte eines Arbeitsgegenstandes so verändern, dass die Kooperationsnahtstelle zwischen Vorstufe und Finalstufe von einem Industriebereich in den anderen abwandert. Weil das im Grunde planungstechnisch das Hauptproblem der Kooperationssicherung war. Ich habe das in Dezember so ein bisschen burschikos formuliert. Wenn also der technische Fortschritt international eine völlig neue chemische Substanz hervorbrachte und daraus Mode wurde, von daher habe ich dann auch eine materialistische Modedefinition neu hergeleitet, weil die materiell-technische Komponente eines Kooperationsinhaltes immer der entscheidende Träger der Mode war. Also Mode ist niemals in den Gehirnen von Gestaltern alleine standen, die haben das mal ideell ästhetisch variiert. Aber der substanzielle Umschlag kam immer aus dem technischen Bereich. Und der war verheerend, wenn er es unvorbereitet getroffen hat. Und er hat es in der Regel unvorbereitet getroffen, weil das ja Prozesse waren, die nicht zu unserem Tätigkeitsbereich geführten. Es war nicht meine Tätigkeit, die Konkurrenzkämpfe, und als solche definieren sie sich am Ende, zwischen der chemischen Industrie Westeuropas zu definieren. Die Kämpfe der Polyurethanindustrie gegen die Kautschukindustrie, die um den Marktanteil Materialverschlüsselung gerungen haben. An diesen Kämpfen hat sich die DDR-Forschung überhaupt nicht beteiligt. Aber das Ergebnis hat uns getroffen. Und das bedeutete, wenn also Polyurethan erfunden wurde, und mit diesem leichten, aufgeschäumten Werkstoff völlig neue geometrische Dimensionen möglich werden. Wenn sich vielleicht alle von euch erinnern, tauchten dann die Schuhe mit diesen Sohlen auf Herren, die sogenannten Glockzieher, die aus massiven Gummisohlen gar nicht vom Gewicht her tragbar gewesen wären. Das heißt also, es entstand eine Mode aus der technischen Substanz, die entwickelt worden ist, und diese Mode überschwemmte den Markt und hat den Bedarf produziert, und wir konnten ihn technisch nicht umsetzen, weil sowohl der Rohstoff Polyurethan als auch das Spritzwerkzeug für Polyurethan-Formteile als auch die Maschine zum Verschäumen von Zwillkomponenten ja nicht unser technisches Thema waren. Das lag in anderen Bereichen. Und ich darf hier mit Stolz also zunächst mal feststellen, die Entwicklung von Polyurethan-Systemen für Schuhsohlen wurden in der Schuhindustrie erledigt. Nicht in Schwarzheide oder chemischen Industrie. In Weißenfels, im Institut für Schuhtechnologie, haben wir die chemischen Komponenten von Polyurethan-Systemen für Schuhsohlen entwickelt. Und dann mühevoll mit Hilfe der verschiedensten Beschlüsse und Maßnahmen auf die Chemie müssen übertragen. Und das war eine unserer schwierigsten Anwendungen überhaupt, den internationalen dänischen Fortschritt als Finalproduzent zu verfolgen, nach Möglichkeit voraus zu bestimmen und dann durchzusetzen, dass sie in den dafür verantwortlichen Forschungsbereichen, anderen Industriebereichen, anderen Industrieministerien in der Tat umgewandelt werden. Und das war eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, sie zu lösen. Und ich darf jetzt wieder mal eine Schnurre dazu beitragen, um das zu illustrieren. Es gab ja, wenn es an bestimmten Stellen nicht mehr weiterging, ja immer bestimmte Beschlüsse, die dann auch Verantwortlichkeiten verteilten. Naja, bis dann, ich war gerade junger Materialdirektor, gab es also wieder mal so eine Beschlusswelle im Zusammenhang mit der Aktualisierung des Schuhangebotes und anderer Dinge. Da stand das Thema leichter, farbiger Porokrepp. Das ist ein leichtes Plattenmaterial, was Sie teilweise auch noch erinnern, der also unter den Schuhen drunter geklebt worden ist. Ein Produzent waren wir, weil wir zu irgendeinem Zeitpunkt das Gummiwerk Schönebeck von der VVB Gummi Asbest zugeschlagen bekamen, wie überhaupt große Teile des Kombinates Schuhe. Ergebnisse des Zuschlagens von Industrien waren, die ihre Aufgaben für uns nicht erfüllt haben, wo die Regierung es müde war, sich mit den Kontroversen zwischen den Ministern und den Generaldirektoren endlos zu beschäftigen. Also ist gesagt worden, ihr habt den Schustern, die sollen sich ihren Kram selber machen. So sind wir zu den Chemiebetrieben gekommen, die Klebstoffe produzierten in Leipzig, Mölkau und in Erfurt. Ich war also auch der Produzent von Kittifix und Duosan Rapid. Ich war auch der Produzent von Fensterkit. Ich war der Produzent von Thermokit für die Thermoglasscheiben. Der war so schwierig herzustellen, da haben sich die Rührwerke aus den Fundamenten gerissen und trotzdem waren sie luftzügig. Und deswegen sind also diese Thermofenster oftmals dann also blind geworden hier. Und da haben in Torgau gigantische Berge von Abfallglas erzeugt. Ich habe 5 Jahre gebraucht, bis man mir die Rührwerke bestätigt hat. Kurz vor der Wende trafen sie ein, um also vernünftige Fensterkit herzustellen. Klammer auf, es war für die LPG günstig, dann habe ich das vermittelt, die konnten dann doppelblasige Treibhäuser da ausbauen, was den Gemüseanbau in der DDR erforderlich unterstützt hat, vor allem im Kreis Weißenfels. Das war einfach so nebenbei. Ich habe Autokit, Thermokit, dauerelastischen Kit für die Automobilindustrie hergestellt. Ich besitze heute noch einen kleinen Eimer davon und ich muss sagen, er ist immer noch dauerelastisch. Und die dazu an neue Stellen. Fugen. Ich will damit sagen, alleine die Zuordnung von 2 kleinen Chemiebetrieben brachte mir als Materialdirektor 2000 bilanzpflichtige Chemiematerialpositionen. Und da mal, so, wenn man ein Bild zeigt, was 2 Betriebe mit ihrem Produktionsprogramm für uns bedeutet haben. Aber sie bedeuteten auch, dass endlich die Sohlen an den Schuhen dran blieben. Und dass die Schuhe im Karton und die Sohlen abgefallen sind, das war schon ein Thema bei Walter Ulbricht. Bei der Beschlusswelle, der hat sich auch entschieden, dass wir die Chemiebetriebe kriegen, damit endlich gescheiter Schuhklebstoff hergestellt wird. Und auf die Art und Weise, wie gesagt, sind wir zum Gummiwerk Schönebeck gekommen, die machten also Gummisohlen, die machten Porokreppplatten und die machten auch die berühmten Kindertextilsportschuhe, 4,5 Millionen Paar, die kleinen blauen, mit den, oder die Tennisschuhe, was sich manche erinnern, mit denen wir also die gesamte Schulsportversorgung organisiert haben. Kurz und gut, das Gummiwerk Schönebeck machte also den schwarzen Porokrepp, aber schweren. Von Waltershausen wurde neu gebaut in der Chemie-Industrie. Die sollten den leichten bunten Krepp aufdecken. Umfangreiche Beschlussvorbereitungen. Ich hatte zwischendurch Kontakt mit den Tschechen aufgenommen, unserem großen Vorbild von der Bauda-Vergangenheit her. Die machten das in allen Variationen, waren die da technisch perfekt. Und hier war das Thema RGW-Zusammenarbeit auch ein Thema, das also für unsere Bereiche sich so darstellte, dass substanzielle Aufgaben in der Regel nicht protokolliert worden sind. Vor allem schon gar nicht, wenn sie Rohstoffe kosteten, die irgendwo mit NSW zusammenhingen. Also die meisten Aufgaben im RGW waren Abstimmungsaufgaben im konstruktiven Bereich, also kurz und gut, wo es nichts gekostet hat. Ja. Und Kapazitäten für einen realen Warenaustausch herbeizuführen, war planungstechnisch gut wohl möglich, weil man das für Bedarf nicht begründen konnte und kein Mensch einen Plan bestätigt hätte, wo ich gesagt hätte, wir bauen also ein Plastikzentrum für Plastikabsätze und planen 2 Millionen Bar für das Tschechen. Bei niedriger Bedeutung. Ich habe es trotzdem illegal gemacht. Konnte den Tschechen Plastikabsätze anbieten. Die waren hoch erfreut, weil es bei so Werkzeugparks sind ja aufwendige Forschungsprodukte. Und ich habe mir von denen den bunten Bürokrepp erbeten. Also haben wir einen Kooperationsvertrag gemacht. Und jetzt kommt, also die Chemieindustrie war nur bereit, den Vertrag, diesen ganzen Beschluss zu unterschreiben, wenn das Gummiwerk Schönebeck im Kombinat Schuhe auch bunten Bürokrepp herstellt. Nur dann waren sie bereit, in Waltershausen auch welchen herzustellen. Das heißt aber die Frage, wenn die es nicht können, brauchen wir es auch nicht zu können. Und damit war das Ding vom Tisch. Das ist der Hintergedanke. Ja. Und am letzten Tag habe ich dann also überhaupt zu, ich habe zugestimmt, jawohl, wir machen das. Die Schönebecker haben gedacht, das ist aber wahnsinnig geworden. So, das können wir niemals, wenn wir Schwarzen machen, können wir die Anlagen nie wieder weiß oder gelb oder rosa umstellen. Weil Schwarz ist Schwarz, Rose ist Rose. Ja. Ich habe auch das Ding kurz gemacht. Wir haben das unterschrieben. Der Vertrag oder Beschluss marschierte durch die Instanzen. Und am vorletzten Tag der Lesung habe ich erklärt, der Punkt für Schönebeck kann gestrichen werden. Wir haben den Bundenbürokrat im Rahmen von Kooperationen anderweitig gesichert. Die Chemieindustrie blieb auf ihrem Punkt sitzen und musste den Bundenbürokrat machen, laut Beschluss. Und wir waren aus der Runde raus. Das war die ganze Taktik, sich da in diesem Wuding durchzusetzen. Ich erkläre übrigens, bei 1 Million, die in Waltershaus erbaut worden sind, die haben nie ein Gramm Bundenbürokrat produziert. Ja. Das heißt aber, das Spiel darum, wie gestalte ich Beschlüsse, aus denen ich anschließend rauskomme, ohne was gemacht zu haben. Das war eines der problematischsten Kapitel in der Leitung der Schulindustrie, ich weiß nicht, das ist in der Wirtschaft verallgemeinert, aber wir hatten damit enorm viel zu tun. So viel vielleicht mal zu den inneren Strukturen. Auf diese Weise, dass wir also immer wieder neue Industrien zugeordnet bekamen, die was mit die Vorleistung für die Schuhe bringen sollten, wuchs das Kombinat natürlich dann in seinem Umfang insgesamt, aber es wurde funktionsfähiger in der Bewältigung der Aufgaben. Ich darf also sagen, dass ich das Kombinat 10 Jahre unterbrochen in schwarzen Zahlen geführt habe. Und das lag daran, dass ich mich zu 80% ausschließlich mit Vorschulen beschäftigt habe und nicht mit Schulen. Mit Schulen habe ich mich nur von der Organisationsweise und der materiellen Substanz beschäftigt. Die gesamte Gestaltung der Schuhe, der Mode und so weiter habe ich den Fachleuten überlassen, weil der Generaldirektor in der Schulmode nichts zu sagen hat. Mode sind praktisch Dinge, die international ausgehandelt werden und die Gestalter zu machen haben. Das war nicht mein Tisch und ich bin durch die Kollektion durchmarschiert. Und wenn die Preisbildung war, ist Professor Wilfried mit mir mitgekommen, da haben wir die Schuhe substanziell analysiert. Was sie materiell an Wert repräsentieren, natürlich haben die Händler und die Modeleute erklären müssen, ob sie auch substanziell modisch sind. Aber für uns war entscheidend, sie müssen machbar sein. Sie müssen realisierbar sein in ihrer Materialität. Und der Aufwand muss in einem Verhältnis zum Nutzen stehen, der durch den Preis ja am Ende geprägt wird. Da sind wir beim Aufwand und beim Preis. Die Schuhindustrie wurde nicht zuletzt durch die Salamander-Gestaltungsproduktion ein kostspieliges Unternehmen. In dem Jahr, als ich Materialdirektor wurde, hatte die VVB Schuhe einen Importplan von 12 Millionen D-Mark. Als ich das Kombinat Schuhe aufgelöst habe am 30.06., ich habe es selber aufgelöst, ohne auf eine Treuhandverordnung jemand zu warten. Ich habe mich selber aus dem Dienst verabschiedet bei dem damaligen Wirtschaftsministerium. Hat das Kombinat 450 Millionen Mark Devisen gebraucht im Jahr, um die 90 Millionen Paar Schuhe zu produzieren. Ja, und das war über viele Jahre, eigentlich war unser gemeinsamer Kampf mit Büffelmeier, diesen enormen Aufwand am Ende auch preislich wieder zu realisieren. Und das war angesichts der Forderung nach stabiler Preispolitik, war
nicht,
ein
nicht gegeneinander.
Nee, so, das war ein Kunststück, sonders gleich. Zu versuchen, also durchzusetzen, dass bei stabiler Preispolitik am Ende unterm Strich ein Wertzuwachs organisiert worden ist, der diesem riesigen Aufwand entsprach. Am Ende konnte er verschiedene Gebiete nicht aufgrund staatlicher Regelung nicht entsprechen. Wir sind am Ende auf eine Milliarde Subventionen pro Jahr gekommen. Aber was das Schlimmste ist, wir haben durch die Preispolitik der Regierung, an denen wir beide dann ja letztendlich nicht das Letzte ändern konnten, haben nur das ausgeschöpft, was in unseren Bereichen möglich war, ist ein Schuhverbrauch provoziert worden, der angesichts des ökonomischen Aufwandes vor allem gewesen volkswirtschaftlich unsinnig war. Und die allgemeine Orientierung in Mengensteigerungen bei niedrigen Preisen gipfelte in derartigen Mengeneskalationen beim Aufwand, der eigentlich nicht mehr zu verantworten war. Als ich das Amt übernahm, produzierten wir 15 Millionen Paar Kinderschuhe, nur Straßenschuhe. Als ich das Kombinat aufgelöst habe, produzierten wir 25 Millionen, ich meine, von der Jahresproduktion, bei gleichbleibender Anzahl von Kindern. Und da rede ich jetzt eigentlich der Hausschuhe und der Sportschuhe nicht dazu. Das kommen ja alles in allen, so auf eine Zahl zwischen 35 und 40 Millionen Paar Schuhen für 3 Millionen Kinder. Und dabei zählten Kinder bis zum Alter von 16 Jahren. Und da kam das Dilemma dazu, dass natürlich bei den größeren Jahrgängen die Stützung bis zu 35 Mal pro Paar waren, wie Friedrich. Und wir die Schuhe dann trotzdem so gestalten sollten, dass sie möglichst nicht von Erwachsenen gekauft werden. Ich habe nun verzweifelt versucht, Verantwortungsträgern klar zu machen, dass wir in den älteren Größenjahrgängen jetzt mit jungen Leuten zu tun haben, die Jugendweihe und sowas haben und wo die ersten Pubertätsambitionen erscheinen, die wollen schön sein und wir sollen Schuhe machen, die Erwachsenen nicht gefallen und dafür noch 35 Mal zulegen. Und dabei kam hinzu, dass schon ab 11 Jahren, das ging also bis zur Größe 42, Kinderschuhe bis zur Größe 42 und 28 cm, der halbe Herrengrößengang, ging bei Mädchen bis zur Größe 27 und 41. Das ist der dreiviertelste komplette Damengrößengang. Das heißt, wir kamen aus der Falle gar nicht raus. Die Polen, das muss ich jetzt sagen, haben sich dem und dem nicht verdient. Denn die haben die Schuhe bei uns gekauft als Kinderschuhe, haben die LKW-weise über die Grenze gefahren. Der Zoll hat sie nicht aufhalten dürfen, das haben sie mir natürlich bestätigt, aus nationalen Gründen. Und die haben diese Kinderschuhe, die sie bei uns gekauft haben, als Erwachsenenschuhe in Polen verkauft. Und die kosten doch sowieso das doppelte Dreifache. Also die Profitrate lag bei 500-600%. Der Sache war nicht Herr zu werden. So, und ich habe mich ja über diese ganzen Erklärungen dann verstanden. Also wir haben in Größenordnungen mit aller Kraft Berge von Devisen ins Flottil Rubel und Kronen umgetauscht. Und das politisch zu führen und die Menschen an der Stange zu halten und zu hohen Leistungen zu motivieren und im Hinterkopf zu wissen, dass es wieder die volkswirtschaftliche Vernunft ist und damit wieder besseres Wissen, war eigentlich psychologisch mein schlimmstes Problem. Diesen Kampf zu organisieren, ihn als Erfolg zu beschreiben, nur zu feiern und dabei zu wissen, dass man riesige volkswirtschaftliche Schäden anrichtet, aus der Sicht der Gesamtheit, zumindest des Zweiges. Das wollte ich mal so beschreiben, weil Sie aus diesem Spektrum an Einflussfaktoren eine Belastung ergeben hat, einen Mengendruck, der wieder Rückwirkung auf die Qualität hatte, also auf die Gestaltungsmöglichkeiten, die uns blieben, also Minutenfaktoren, die bei der Gestaltung eine Rolle spielten. Das war damals auch das Desaster der Gestaltungsproduktion. Man hatte geglaubt, also mit 15-20% mehr individueller Arbeitsleistung das Qualitätsprodukt herzustellen, aber es waren eben 40% mehr Zeit, die man sich nähern musste. Es ging nicht darum, dass wir es technisch nicht konnten. die Gestaltungsproduktion ist gemacht worden, weil wir es konnten. Desaster ist es nur geworden, weil man sich auf einmal verrechnet hat. Und ein Desaster ist es geworden, weil Planungs, diese gesamten logistischen Vorlaufprozesse, über die ich gesprochen habe, überhaupt nicht beachtet worden ist. Ja, und da Vertrag ist im Inhalt von 3 Leuten ausgearbeitet worden, das war eine geheime Verschlusssache. Und als ich das Ding das erste Mal gelesen habe, habe ich das meinem Vorgänger über ein Papier hochgehalten und habe es einfallen lassen, so wie viel Talent hast du, was haben Sie denn Vertrag? Das ist nämlich die erste Entscheidung zur Materialsicherung auf den gleichen Tag festgelegt worden, wie der Ausbruch des Produktionsausstoßes. Und dazu fiel mir nicht mehr ein. Und das musste es natürlich so kommen, dass wir schon anderthalb Millionen Paar Schuhe verloren hatten, da war noch gar kein Schuhsalamander auf dem Markt angekommen. Ja, und das musste neu geordnet werden, von der gesamten Vorbereitung. Es mussten Beschlüsse gewandelt werden, was natürlich auch nicht möglich war. Es müssen also neue Beschlüsse zur Verbesserung herbeigeführt werden. Und die haben eine Riesenarbeit gemacht. Das heißt, im Nachhinein die Vorlaufentscheidung für den Anlauf der Salamanderproduktion immer wieder in vorgelagerten Zeiträumen zusätzlich durchzusetzen. Ansonsten waren wir mit der Salamanderproduktion sehr erfolgreich. Und von daher stammt auch meine Bekanntschaft zu Alexander Schalk, der mich ja regelmäßig dazu berichten musste. Und ich hatte das Privileg, ihn dreimal am Tegernsee zu besuchen. Und ich hatte dann auch das Privileg, dem Alexander Schalk ab und zu mal ein bisschen was aus dem Alltag zu erzählen, was wiederum dazu führte, dass er Informationen auch bei Binder Mittag ankam in den Politbüro. Das waren allerdings dann Reaktionen, bei denen nichts zu tun hatte, selber zu verstehen. Aber es hat auch erhebliche Dinge bewegt. Die Salamanderproduktion, die auf den ersten Blick als eine Straßenschuhproduktion aufgenommen worden ist, bekam eine reiche Anzahl von Facetten. Und da darf ich jetzt ohne erhebliche Sorgen dank meiner Initiative, ich habe diesen Vertrag nämlich systematisch ausgeweitet. Das über mehrere Schritte und in aller Stille. Weil wir die 5 Millionen Paar Schuhe bei Straßenschuhen nicht voll ausschöpfen konnten, aufgrund begrenzter Kapazitäten überhaupt für Damen und Herren Schuhe, blieb also eine Anzahl von Lizenzmöglichkeiten offen. Und zu dem Zeitpunkt ergab es sich, ich spreche jetzt von 1986, 87, dass Dr. Gerhard Beyer, wie ich erfuhr, in aller Stille Verhandlungen mit Adidas aufgenommen hat, um eine zweite Gestaltungsproduktion ins Leben zu rufen. Das wäre mein Untergang gewesen, weil der Arbeitszeitaufwand von Sportschuhen bei ihrer Vieljährigkeit ungefähr das Vierfache eines Straßenschuhs gewesen wäre. Das habe ich dann mit Alexander Schall besprochen, dass er hier eine Konkurrenzproduktion zu etablieren gedenkt, die verhängnisvoll von uns werden wurde. Und das hat dazu geführt, dass ich beauftragt wurde, den Salamander-Konzern dazu zu bereden, sich als Sportschuhproduzent zu etablieren. Das gab ein Heidenaufruhr in Kornwestheim, weil man dort in fremden Gewässern nicht gefischt hat. Ich habe es aber aufmerksam gemacht, dass der DDR unser Gewässer ist und nicht ihrs. Und wir also dort fischen können, wo wir wollen. Und somit wurde Salamander auch zum Sportschuhproduzenten. Es tauchten dann die Salamander Sportschuhe auf dem Markt auf, aufwendiger als Straßenschuhe. Und mit 500.000 Paar durchbrachen wir zum ersten Mal, das war der Sinn der Angelegenheit, die Preisgrenze bei Sportschuhen, dass Sportschuhe, die hochwertigeren Einlaufschuhe etc. wurden auch in hohen Beträgen preisgeschützt. Und im Schatten der Salamander Sportschuhproduktion, die dann 130, 140 Mark kosten durften, haben wir dann noch eine DDR-Sportschuhmarke nachgeschoben, Sprint Super und Sprint Star Wilfried, zu denen wir dann die Preise an die 100 Mark langsam angeführt haben, und damit entwickelte sich dann endlich also ein differenziertes qualitatives Bild bei Sportschuhen, was sonst mit der Preisgrenze von 36,50 Mark für Ledersportschuhe völlig undenkbar gewesen wäre. Deswegen hat es eine Zeit lang auch Sportschuhknappheit gegeben, weil wir sie bewusst nicht entwickelt haben. Das hätte bedeutet, dass wir noch riesigere Verluste erzeugt hätten. Aber als dann die Preiskultur in Ordnung war, war das natürlich dann erfreulicher, diese Produktion zu entwickeln. Und wir haben dort gerade in dem Bereich dann große Erfolge mit unseren Nährautomaten gehabt, die wir ja einmalig in der Welt gebaut haben. Also einen Nährautomaten, der die spezielle Sprache, die Gradationssprache des Schuhs berechnen konnte oder Gradationssprache versteht man die individuellen Kurvenverläufe zu den Schuhgrößen. Ja, jeder weiß, dass der Schuh von Größe zu Größe nicht in Länge und Breite gleichmäßig wächst, sondern einen diversen Kurvenverlauf hat, der sich also aus 4, 5 verschiedenen geometrischen Figuren stückweise zusammensetzt. Und diese Sprache wurde berechnet, und zwar nicht nur zweidimensional zu nähen, auch dreidimensional im Körper zu formen. Damit waren wir Weltspitze. Und dann ist das erste Mal gebaut und schade, dass wir die Nähdomaden jetzt nicht zeigen können, die sausende die Nadeln, wie es Maschinengewehr, und der Betrachter denkt, die Nadel bewegt sich, es war aber nicht so, die Nadel stand auf der Stelle, der Arbeitsgeschäft sich bewegt. Das war das Geheimnis, das technologische Geheimnis des Nähdomaden. Wir haben dann 3D-Formenbau damit betrieben, etc. Zurück zur Salamanderproduktion, die waren also Salamander im Sportschulbereich hat. Oder da wir weiterhin Geld verdienen wollten und mussten und Verluste senken wollten, erfanden wir als nächste Größenordnung die Salamander-Beratungsproduktion. Das bestand darin, dass ich dem Konzern vorgeschlagen habe, für eine ganz geringe Aufwandsgebühr unsere Kollektion zu bewerten und zu definieren, welche Teile unserer Hauskollektionen internationalen Niveau absolut gleichwertig sind. Ich rede jetzt von der Goldpunktschuhfabrik Berlin, ich rede von der Bellaschuhfabrik Kreuz, ich rede von der Kranichfabrik Attendorf, also damals bekannte Namen, Lössitzer Dammschuhfabrik. Und die Salamander-Experten haben sehr wohl diese Schuhe definiert und haben auch sehr wohl, waren ja Fachleute und sie waren von den Autoritäten gegenüber den Vorgesetzten, die ich hatte, bestätigt, dass also große Teile der DDR-Schuhproduktion sich absolut auf gleichem Niveau wie die Salamander-Lizenzproduktion befanden. Für diese Gruppe von Schuhen, es wurden dann 3 Millionen Paar pro Jahr, erfanden wir den Namen Design International. Die Kehrseite war, dass sowohl die Salamander-Gestaltungsbetriebe als auch die Designbetriebe ihren eigenen Kriegsnamen verloren haben. Und das war dann auch gerade am Ende eine Katastrophe, weil nachdem der Salamander-Konzern ausgestiegen war, wir am Ende keinen Namen, keine Firmennamen hatten. Das gemerkt, weil diese Firmennamen in Vergessenheit geraten waren. Wer kannte schon Panderschuhfabrik nach Villersdorf, wer kannte Trumpfschuhfabrik, wer kannte Kranich, ja, das waren alles Namen, die waren vom Winde verweht durch die Überlagerung mit den fremden Lizenznamen. 3 Millionen waren Beratungsproduktionen, die sich preislich dicht unter der Salamander Originalproduktion ansiedelten, brachten einen gehörigen Batzen Geld. Und weil das so gut ging, kamen ja die, wir könnten ja bei Hausschuhen mal was machen. Wir produzierten immerhin 30 Millionen Paar Hausschuhe, darunter knapp 20 Millionen für den DDR-Binnenmarkt. Und die DDR-Hausschuhe waren ein beliebtes Geschenk in Westpaketen. Und das war ja auch eine unausgesprochene Sache. Also aus dem Westen kamen die Pakete mit Schokolade, Kaffee etc. Und der DDR-Bürger, der sich von seinen Verwandten revanchieren wollte, hatte 2 Möglichkeiten: Hausschuhe und Bildbänder. Ja, das, ich sage das deswegen, weil ich in der Vollverwaltung und diese Dinge diskutiert habe. Ja, also Schuhausfuhr war eigentlich verboten, aber es sind Hunderttausende Millionen von Hausschuhen Richtung Westen, weil die, wenn sie drüben ankamen, 4-fache wert waren. Also das war ein adäquates Geschenk. Ja. Und das drückte bei uns die Schuhproduktion natürlich eine Menge in Größenordnung. Die Kehrseite war, dass unsere Schuhproduktion, die Hausschuhproduktion, war mit angespritzten PVC-Böden hochabriebfest. Und mit qualifizierten Stoffen, die eigneten sich natürlich auch in südeuropäischen Staaten, der Sowjetunion und der Südrepublik als Straßenschuhe. Wir haben 12 Millionen Paar Straßenschuhe sowieso, also Hausschuhe in die USA exportiert, die wurden dort als Straßenschuhe weiterverkauft. Ja. Und alle die Touristen, die zu uns gekommen sind, haben den Rest dazu gekauft. Ja. Also Textilschuhe gingen in Wahnsinnsmengen in Richtung Osten. Das war eine so erdrückende Bedarfsleistung, was Transport hat da gedrückt. Und wir am Ende den Vorschlag gemacht haben, wir helfen der UdSSR, diese Schuhe endlich selber zu machen, damit wir aus diesem erbärmlichen Druck rauskommen. Ergebnis war, dass wir in Moldawien 2 Schuhfabriken aus dem Boden gestampft haben mit einer Gesamtkapazität von 10 Millionen Paar Textilschuhen. Dafür haben wir alljährlich die Kollektion gestellt, das technologische Know-how und haben auch die Materialien gesichert, was die Arbeit in Moldawien geleistet. Das war eine Riesenentlastung für uns. Ich darf ganz nebenbei sagen, das war nur prima Partner. Der deutsche Generalleiter hat gesagt, also es wird nicht an der Produktion verbessert. Wir machen das genauso, wie die DDR-Genossen uns das vorschreiben. Und damit war der Betrieb über Jahre der Wettbewerbssieger im Wettbewerb. Denn seit für jedem ist der Einkauf, was der Kette vor einem Es war also wirklich eine erfreuliche Geschichte. Und so haben wir also dann, um das heilige Thema in der DDR ein bisschen zu entlasten, von dem ständigen Abkaufdruck, die Salamander-Hausschuhe erfunden. Das war einfach Salamander-Wilderschock, weil sie sofort eine Konkurrenz von Rubikon-Konsorten dachten, nach wieder fremden Gewässern, in der DDR zu unseren Gewässern. Also jetzt hat also Salamander auch an dem Gedanken Geschmack gefunden, dass es so Salamander-Hausschuhe geben würde. Sie selber hatten da keine Entwicklungskapazitäten. Das heißt, die komplette Kollektion ist von uns entwickelt worden, gestylt worden, wurde hingestellt und die Salamander-Leute haben die sich angeguckt, haben die von Experten vergleichen lassen, haben ihren Namen dafür hergegeben und in Jülgermanisch taucht in der DDR 2-3 Millionen Paar Salamander-Hausschuhe auf. In der Regel waren das Luxuspantoffeln oder Herrenlederkurse etc. Das brachte uns auch ein erhebliches Stück Geld. Und hat uns also geholfen, die Leistungszuwächse zu bringen, die gefordert waren. Und damit nicht genug, hat ja Salamander auch einen chemisch-technischen Vorstufenbetrieb, wie wir im ganzen Leitbereich chemisch-technischen Vorstufen hatten. Da stellte auch Tubenklebstoffe her, Saladur, der natürlich das drei- oder vierfache kostete. Schon der Bestgeld im Vergleich zur DDR. Und wir stellten Chemisol her, also Stoffe in Amerika. Und das Schwierige war, dass diese kleinen Dosen für die Klebstoffe nicht in der DDR hergestellt worden sind. Die wurden durch AGW-Abstimmungen aus Bulgarien bezogen, und 600.000 Tuben im Jahr. Und die kamen, wenn die Bulgaren bei Leute waren, oder sie kamen nicht. Und wenn sie nicht kamen, konnte ich die Produktionsanlagen abstellen. Abgesehen davon, dass es noch nicht kam. Am Ende war die Laboranalyse ergab, dass unser Klebstoff aufs Molekül mit dem westdeutschen Klebstoff identisch war, und so habe ich dann den Salamander-Leuten den Vorschlag gemacht, dass wir dort die Salatur vertreiben sollten, wenn sie bereit sind, uns für ein paar Pfennige die Tuben zu liefern. Die waren viel größer, passten auf unsere Abwehranlagen, und in Nülkommenisch tauchte also original Salamander-Klebstoff. Das war ungefähr in der DDR auf, und wir hatten schlagartig eine stabile Tubenversorgung. Und natürlich auch ein mehrfaches an Rendite, sodass wir also auch in diesem Bereich erfolgreich waren. Ich will damit sagen, die Salamander-Gestattungsproduktion war also letztendlich ein ganzes Paket von Maßnahmen, die uns geholfen haben, die Effizienz dieses Industriezweiges zu verbessern. Die Versorgung der Bevölkerung haben sie so sehr nicht verbessert, weil wir vorher nicht schlecht gewesen sind, da ist es weniger wahrgenommen worden. Um Zeit zu geben, um Fragen zu stellen, ein letztes Thema, was uns sehr bedrückt hat, was unser Rufbild auch sehr beschädigt hat, war das Thema des Schuheinzelhandels, den ich also als komplette Katastrophe definiere. Schuhe zu handeln heißt, pro Modell 12 Größen im Bestand zu haben. Und wir haben pro Halbjahr 4.000 Modelle hergestellt und man konnte jeden Schuhladen betreten. Da war ein Bruchteil von Schuhen überhaupt repräsentant. Daraus kam auch der ständige Druck auf uns. Wo sind denn nur die Schuhe, die auf der Messe zeigen? Also ich bin da endlos angepöbelt worden von Passanten, von einer vierten Person, wenn wir die Schuhe jemals zu sehen kriegen. Und ich habe jedes Mal Schlappe gesagt, nie. Na, die könnt ihr deswegen nicht zu sehen kriegen, weil die Schuhe überhaupt im Laden hier sind. Wir haben 5 Millionen Paar Schuhe täglich auf den Rampen stehen gehabt für richtungsweisen Versand. Richtungsweisender Versand, eine ökonomisch einwandfreie Geschichte. Also alle die Bauern zu sammeln Richtung Chemnitz oder Kammerabschluss oder Richtung Rostock. Also das heißt, alle Verträge, die in die Richtung gehen, so lange auf den Speichern, bis der Balkon voll war. Ja. Aber es waren am Ende 5 Millionen Paar Schuhe an meinen 225 Standorten, die ich im Lande hatte. Und 5 Millionen Paar Schuhe lagen in den Großhandelslägern. Zum täglichen Abruf für den Einzelhandel. Und der Einzelhandel hatte die meisten Schuhe in irgendwelchen Waschküchen und Speichern in der Nachbarschaft ihrer Tante Emma-Läden, durch den Schuhhandel in aller Regel geprägt war. Jeder kann sich heute überzeugen, wie groß ein Schuhgeschäft ist, dass er einigermaßen vernünftiges Angebot führen würde. Ich rede jetzt nicht von Luxusboutiquen. Das war also überhaupt nicht möglich. Die meisten Schuhe standen in Lägern Und dem Blick des Betrachters präsentierte sich in dem Moment, wo er den Laden betrat, ein gerupftes Zerrbild dessen, was in den letzten Tagen ausgepackt werden konnte und vom Platz her demoliert werden konnte. Ich verlangte Turnhallen, Säle, um Schuhe anzubieten, um überhaupt erst einmal der Bevölkerung Eindruck zu geben, was hier überhaupt als Welt im Angebot ist. Das Problem ist, dass es Weltgrößen gibt, Theatergrößen kommen. Nur bei Erwachsenen und Kindern mal so schweigen. Das war natürlich überhaupt technisch nicht möglich. Und zur Wende kam also dann die existenzielle Frage. Und der Kampf um den Schuhhandel, der wurde zwischen mir und dem Handel in der jungen Welt ausgetragen. So. So ein Artikel, dort wurde ich also vom Ministerium für eine Versorgung als gieriger Großmonopolist bezeichnet, der alle versuchen will, nachdem er das Monopol über Schuhe hat, ohne das Monopol über den Schuhhandel an sich zu raffen. Ich verlangte damals von den 5000 Schuhhandelsstellen der DDR etwa 700 Läden, mit denen ich gedachte, am Markt zu bleiben. Das wurde also uns verweigert. Letztendlich hätte das auf lange Sicht unsere Situation nicht verändert, aber es hätte den Kampf um den Markt verbessert. Frau Professor Erika Mayer hat ja eine Konzeption mit ihrer Arbeitsgruppe in der Hochschule Akademie gemacht, in der wir einige Komponenten versucht haben, zu Papier zu bringen und dem Herrn Robert dabei zu bringen. Erika, du hast mir die Kopie des Briefes geschickt, mit der Robert dich abgeschmettert hat, und uns gemeinsam. Ja, man hat gesprochen, du hast es mit. Ja. Das heißt also, es wurde nicht geduldet, dass wir an Handelsbereiche rankommen, um für einen Teil unserer DDR-Schuhe am Markt bleiben zu können. Und das wurde nicht geduldet von DDR-Leuten, nicht von Westdeutschen. Wir haben als Schuhindustrie im ersten Halbjahr 1990 innerhalb von 3 Monaten 47 Supermärkte von Schuhen aus dem Boden gestampft. Rigoros Lagerhallen geräumt, rigoros Produktionshallen geräumt in örtlichen Lagen, die also stadtnah waren, um also zu sichern, dass wir wenigstens ein Minimum an Repräsentanz behalten und ein Minimum an Marktaktivität behalten können. Ich muss also sagen, mit Ausnahme von Frau Lugner in Jungenwalde, so 46 dieser Läden, das muss ich über an meine ehemaligen Lassen denken, stehen, Fuß und Fliegen fahren, ins westliche Lager übergelaufen. Reno, Gott, wie sie heißen, die belegten diese Läden und damit war auch dieser Ausweg für uns abgeschnitten, am DDR-Markt zu bleiben. Mir gelang es in umfangreichen Verhandlungen mit den Gastrassenbauern ein Gasprogramm anzukommen. Das war ein abenteuerliches Unterfangen. Aber ich hatte erfahren, dass Gazprom mit den Gastrassenbauern, Ministerium für Geologie, umfangreiche Verträge hatte, die darin fußten, dass, was ich zu meinem erschütternden damals erst nach der Wende kennenlernte, man die Verträge zum Gastrassenbau so abgeschlossen hatte, dass die DDR-Seite alles bis zum letzten Brett, bis zum letzten Ziegel, bis zum letzten Sack Zement, außer DDR mitbringt, um dort da im fernen Sibirien die Camps aufzubauen, die Lager zu erhöhen und das Leben der Kumpel zu organisieren. Das hat das Ministerium für Geologie, die Verantwortlichen genossen. Werner Doberitz, der Generaldirektor vom Chemieanlagenbau, hat zufällig auch Reisenbeutel wohnte. Das haben die nach und nach unterwandert, indem sie also mit der sowjetischen Seite vereinbart haben, dass natürlich Kohle und Zement und Steine und Bretter über kurzen Dienstweg als sowjetischer Produktion geliefert werden, aber sie mussten es ja bezahlen und irgendwas auslösen. So habe ich dann also erfahren, dass also beim Gasstraßenbau über Jahre versucht worden ist, verzweifelt Gegenwaren zu finden, um Bretter, Kohle, Zement und Ziegelsteine zu bezahlen, damit wir sie nicht aus der DDR bis dahinter mit zuschleppen müssten. Und da tauchte ich also bei den Genossen auf und habe ihnen erklärt, ich hätte ein paar Schuhe übrig. Weil im ersten Halbjahr 1990 der Großhandel, da gibt es auch eine Prisma-Fernsehsendung, die ich auch im Archiv habe, die einzige Sendung, wo Prisma auf meiner Seite war. Der Schuhgroßer Lotte, der hat uns im ersten Halbjahr, im ersten Quartal 1990, komplett auf allen abgeförderten Verträgen sitzen lassen. Wir haben am Tag 84.000 Paar Schuhe produziert, 480.000 am Tag. Man kann sich jetzt jeder vorstellen, was bedeutet, wenn 10 Jahre lang keine Schuhe abgenommen worden sind. Der Großhandler, der hat es überhaupt schon abgenommen. Wir sind innerhalb von wenigen Tagen in allen Betrieben in Schuhen erstickt. Auf allen Gängen, in allen Korridoren, auf allen Räumen, überall waren Schuhe und Kinder nahmen die ab. Und in dem Zustand kam ich also zu den Geologen. Die trauten ihren Ohren nicht. Und da habe ich dann an einem Tag 5,8 Millionen Paar Schuhe an Gazprom verkauft. Und da habe ich mich zurückgelehnt, habe mir gedacht, jetzt sind wir also Schneider. Jetzt haben wir wenigstens ein Teil der Schuhindustrie gerettet. Ich brauchte aber Interpels, einen Außenhandel, um den Vertrag abzuwickeln. Es ging um 360 Millionen. Ich habe natürlich keine Außenhandelsfunktion. Der Vertrag kam nur zustande. Und anschließend ist Interpels hinter meinem Rücken zu Gazprom gefahren, hat ihnen erklärt, sie müssen ein paar Gegenden, wo man die Schuhe noch Böhe abkriegen kann. Auf den Letzter mit seinen Kameraden. Da ist Gazprom übergelaufen, damit habe ich ihn verloren. Das heißt also, nicht nur beim Binnenhandel, auch im Außenhandel bin ich von DDR-Genossen schwerer, nicht ich, wenn das mein Kombinat, schwerer beschädigt wurde als von westdeutschen Leuten. Dass wir insgesamt auf lange Sicht nicht bestehen konnten, war klar, weil ja die westdeutsche Industrie, wie gesagt, die Existenz von Industriezweigen oder mancher Beschäftigungsstruktur nicht vorgesehen hatte. Also ist dann das Kombinat Schuhe in kürzester Zeit zerlegt worden. Und ich muss sagen, die Treuhand war ja eine unserer Erfindungen. Ich war ja einer der 7 Reformgeneraldirektoren, die Hans Mutterer berufen hat. Und wir haben damals, mit Professor Paul Lieber noch, wir haben damals die Treuhand ins Leben gerufen, als Verwaltungszentrale für die Neuordnung der DDR-Wirtschaft. Und daher waren genügend DDR-Leute in der Treuhand, als der Westen sie übernommen hat. Und daher weiß ich so genau, wie oft der Salamander-Chef bei Roboter war, um darauf zu drängen, dass die seine Salamander-Betriebe vernichtet werden. Denn wir waren ja in der Produktion ungefähr zehnmal größer als Salamander selber. Ja. Das heißt also, der Untergang der Schuhindustrie war nicht von der Gesamtheit her, sagen wir, das Werk der Treuhand, das war das Thema der ganzen Ökonomie Westeuropas, aber von der Geschwindigkeit war es ein Werk von Salamander und der Treuhand. Wir sind also in aller kürzester Zeit vernichtet worden. Am längsten hat man die Kinderschuhbetriebe gelassen, weil die vom Niveau keine Konkurrenz waren. Und die konnten keine Konkurrenz sein, weil sie sozialökonomisch auf eine andere Aufgabe eingestellt gewesen sind. So viel vielleicht zu diesem Thema. Was ich vielleicht noch hervorheben darf, zu allgemeinen Themen, die uns positiv begleitet haben. Die Schuhindustrie ist in all diesen Kämpfen eine feste, füchte Gemeinschaft gewesen. Und darauf bin ich stolz. Wir treffen uns jedes Jahr im November. Das letzte Mal waren wir 45 Mann. Ich rede jetzt von kommunalseitigen Betriebsdirektoren. Alle Glückwünsche, da ich der jüngste war, in dem ganzen Verein, ist natürlich klar, dass sich die Zahl jetzt langsam ausdünnt, weil ich immer noch der jüngste bin in dem Verein. Bis auf ganz wenige, die später eingestellt worden sind. Zu uns kommen bei den Veranstaltungen Vertreter vom Großhandel, vom ASW, vom Außenhandel, nicht die, die mich bei Gazprom verraten haben. Also die mit uns zu tun hatten, wissen, die Schuster rotten sich immer noch zusammen. Wir haben da ein wunderbares Verhältnis. Wir hatten auch innerhalb der Betriebe eine unglaublich engagierte Eigentümerhaltung und Engagement der Werktätigen. Wir hatten eine Methode, ich darf die mal demonstrieren, wir haben alle 6 bis 8 Wochen 20.000 Exemplare Zeitung gedruckt als Kombinationsleitung. Ich nehme mir jetzt, wo ich zufällig vorne mit drauf bin, das ist meine Neujahrsbotschaft aus dem Jahre 1982. Mit diesem Blatt wollten wir den Betrieben klar machen, dass sie nicht allein sind. Ihnen sichtbar machen, was in anderen Betrieben parallel stattfindet. Wir wollten die Vorstufen, die Finalstufen miteinander ins Geschäft bringen. Wollte mitteilen, was andere leisten, damit auch andere sagen, oh, immer wir müssen das Meister bringen, so, dass man lesen kann. Aha. Die machen also aufhören, mit diesem Blatt, hier aus der Neuerbewegung, die Zivilverteidigung und was alles, durch ich nebenbei auch der Chef der Zivilverteidigung. Das waren auch 7000 Leute, dann heißen die Frauen. So. Also mit diesem Informationsblatt haben wir die Informationspolitik innerhalb des Kombinats der Schuhe organisiert. Und das führte dazu, dass in der Schuhindustrie im Prinzip jeder, der wollte, informiert war, was im gesamten Kombinat stattfand. Das war eine Sache, die ich als positive Erfahrung in besonderer Weise doch aus dem Erfahrungsschatz darstellen wollte. Eine zweite Sache, vielleicht auf die ich besondererweise als Erfahrungsschatz aufmerksam machen wollte, war der in meinem Beispiel praktizierte Bildungsweg. Ich war also in der glücklichen Lage, dass meine zweijährige Ausbildung als Achtklassenschüler eine Ausnahme war. Da wurde ein Experiment gefahren, um rauszukriegen, ob das überhaupt geht. Die Ausbildung bestand darin, dass wir immer eine Woche Theorie hatten, eine Woche Praxis. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich war höchst mittelmäßiger Schüler, also Achtklassenschüler. Habe mich dann in der Berufsschule dann wirklich richtig für den Industriezweig begeistert, für den Beruf begeistert. Und herausgekommen ist, dass klar war, dass Achtklassenschüler einen Betrieb betreiben können. Das heißt, also das zweite Lehrjahr, die machten die komplizierteren Aufgaben, das erste Lehrjahr machte die einfacheren und wir wurden geführt von Meistern und Urmeistern und waren eine komplette Schuhfabrik. Und es war möglich, und wir waren perfekte Fachleute, weil wir spezialisiert ausgebildet sind, nach anderthalb Jahren die Norm des Facharbeiters zu erfüllen. Und das haben wir im letzten Halbjahr, wurden wir bereits im letzten Halbjahr eine Produktion überführt aus der Berufsschule in den großen Betrieb und dort habe ich dann als 15,5 Jahre zwischen den Verarbeitern gestanden und mit denen um die Wette gestanden. Ja. Und auf die Art und Weise haben wir einen Teil dessen zurückgegeben, was wir eigentlich an kostenloser Ausbildung genossen haben. Wir haben hier Arbeit wie die Besessenen, haben, sagen wir, mit Lehrlingsgeld 115 Mark, als Verarbeiter hätten wir ungefähr 700 gehabt, war die Differenz. Zu zeigen hier, das wurde auch dann mit denen so informiert, wenn man sich einfach getan hat. Aber diese Tatsache, dass man in kürzester Zeit hochqualifizierte Spezialisten ausbilden kann und zur Tätigkeit bringen kann, ist später in der DDR verbessert worden und über heute will ich auch nicht reden. Die Schüler gammeln viel zu lange auf den Schulen rum und treiben Haufen Unfug. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Fachschule Goethe gesehen hat. Ich habe es gesehen, ich konnte die erste halbe Stunde gar nicht sagen. Weil mir nicht mal das eingefallen ist, was in der Schule stattfindet. Und ich war selber in der DDR ein großer Gegner dafür, die Ausbildung zu verlängern. Schüler also länger auf der Schulbank rumsitzen zu lassen, als unbedingt nötig zu ist, sie zu einem Unfug zu ermuntern, auf diese Art und Weise. Und ich war auch dagegen von bestimmten Pädagogen, dass das reingetragene, allumfassende Ausbildungssystem. Das heißt also, ich war ein perfekter Oberlehrer-Zuschneider. Ich habe mit der Hand zugeschnitten und dann an der Stanze gearbeitet. Und ich konnte das nach anderthalb Jahren der Perfektion eines vollendeten Verarbeiters. Die späteren Jahrgänge dann, was ich nicht beeinflussen konnte, die waren zweieinhalb und drei Jahre in der Berufsschule und machten einen Durchlauf durch alle Arbeitsgänge mit dem Ergebnis, dass sie nicht ähnlich beherrscht haben. Dass wenn sie in die Produktion kamen, sie am Ende so kläglich verdient haben, dass ihnen die Arbeit keine Freude gemacht hat. Das war im Gebiet Weißenfels natürlich eine reine Frage von Tagen, dass sie das hingeschmissen haben, sind nach Löhne und Unheim haben. Da brauchen sie bloß sitzen, Amateuren zu beobachten, verdienen das Doppelte. Mindestens, ohne sie zu strapazieren. Ich will damit sagen, unser Bildungssystem, das wir selbst verbessert haben, das wir am Anfang hatten, hat tatsächlich eine enorme Effizienz gehabt. Er war der Beweis dafür, dass man mit ganz konzentrierten Ausbildungsmethoden hervorragende Resultate erreichen kann, womit ich mal ein bisschen prahlen möchte. Meine Abschlussarbeit nach meinem zweiten Lehrjahr ist die, damit wurde ich dann auch bester Lehrling der Schulindustrie, die andere Leistung waren auch in Ordnung. Das sind 160 Seiten, in der ich beschreibe, mit allen Details, wie man einen Schuh modelliert und ihn bis zum fertigen Schuh, also schafft, produziert.
Handgeschrieben. Handgeschrieben.
Handgeschrieben, ja. Und mit Bildern. Ja, und so sein. Ich will damit sagen, das war mit 16 Jahren möglich, wenn man sich engagiert hat. Und das wäre auch heute möglich. Ich meine, ich will nicht sagen, dass alle meine Klassenkameraden 160 Seiten geschrieben haben, wie ich. Manche waren auch kürzer, deutlich kürzer. Aber alle haben sie geschrieben. Und alle haben ihren Beruf beherrscht. Und alle waren befähigt, damit ihr Brot zu verdienen. Und da muss ich sagen, das ist eine der wichtigsten und größten Erfahrungen meines Lebens, dass diese konzentrierte Hinführung in eine qualifizierte Berufsbeherrschung am Start in eines jungen Lebens in der DDR in beispielhafter Weise am Anfang produziert worden ist. Und zum grünen Abschluss darf ich sagen, als ich ins Amt gekommen bin, dann als sechster Generaldirektor, nach all den Höhen und Tiefen, ich hatte ja die Zeit, über drei Generaldirektor zu dienen und zu erleben, was ich mich erfuhr, wurde ich im ersten Jahr bei unserem Weißenfels Erich Mielke seinen Wahlkreis hatte. Und ich hatte immer neben ihm saß, wenn er zu seinen Wahlkampfveranstaltungen da war, bin ich also bei der ersten, das ist eine Broschüre über Weißenfels, bin ich also bei seinem ersten Besuch beim Spazieren über den Marktplatz mit ihm fotografiert worden. Es gibt noch viel Nachbilder zwischen ihm und mir. Und bei der Begrüßung, als ich ihn vorgestellt worden bin, hat er gesagt, ach, du bist das arme Schwein.
Ja, vielen Dank für diesen lebendigen Vortrag. Herr Professor Rosler, wollen Sie ergänzend, ja, ja, Sebastian, also, mach mal bitte Licht an. Wir können uns auch noch tasten. Er macht es. Nee, er macht es. Bleiben Sie sitzen.
Ja, also das ist lebendig und konkret gewesen. Ich möchte kann einiges sagen, gewissermaßen um den Rahmen zu sagen, über diese Kooperation, wie sie ja hieß, generell, nicht jetzt speziell. Hier, es hat 1987 eine von Seiten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, ich stelle mich mal lieber hin, eine Untersuchung gegeben über Kooperation mit den Ostländern. Und dazu ist es erstmal vielleicht interessant zu sagen, im Jahr 1987 gab es laufende Projekte in der DDR, dieser Art, aber nicht sicherlich dieses Umfangs insgesamt, 153, darunter in den Konsumgüterindustrien 60, was wir hier also als ein Beispiel erleben, in anderen Ausmaßen deutlich auch gegeben. Interessant ist vielleicht noch, weil hier von Schwierigkeiten, aber auch von Erfolgen geredet war, die Rede war, zu sagen, wie die befragten Unternehmen, alles westdeutsche Unternehmen, die diese Kooperationsbeziehungen hatten, einschätzen die DDR. Und die DDR war zusammen mit Ungarn hinsichtlich der Einigung als Partner an der Spitze und als Gründe für die Spitzenstellung der DDR in diesen Kooperationsbeziehungen wurden genannt. Erstens gemeinsame Sprache gegenüber anderen Ländern, nicht? Das ist klar. Zweitens qualifizierte Facharbeiterschaft, das sind jetzt die Aussagen der Manager im Westen, gut ausgebildetes wissenschaftlich-technisches Personal. Drittens, DDR betreffend, das im RGW-Vergleich hohe technologische Niveau und der Stand der wissenschaftlich-technischen Forschung. Viertens, zuverlässige Vertragstreue. Fünftens, klare räumliche Nähe und bessere Infrastrukturbedingungen als in anderen Ländern. Für die hohe Wertschätzung als Kooperationspartner wurde durch die Umfrage untermauert, schreiben dann die Forscher, Wirtschaftswissenschaftler vom Deutschen Institut für Wirtschaftsgeschichte. Für Kooperationsprojekte mit der DDR wurden erheblich weniger Schwierigkeiten genannt als für Projekte in anderen sozialistischen Ländern. Die Verhandlungen mit der DDR wurden in der Regel für leichter gehalten, was Aussagen der Befragten, als die mit anderen sozialistischen Ländern. In den Projektschilderungen werden die Erfahrungen mit den beschriebenen Kooperationen in der Regel als zufriedenstellend bis gut bezeichnet. Die DDR liegt in dieser Beurteilung über dem Durchschnitt der anderen Länder. Hier haben wir also ein Beispiel, das für diese gute Bewertung eine Rolle und sicher eine wichtige gespielt hat. Danke.